In dieser Folge zu Gast ist Rami Nasser. Rami ist ein echter Networking-Experte und ja, wir sprechen darüber, wie eben gutes Networking funktioniert, wie man es vielleicht auch lieber nicht machen sollte, was gute Netzwerke ausmacht. Ich habe viel gelernt, ich bin sicher, das wird euch ähnlich gehen. Wir sprechen natürlich auch darüber, was Rami jetzt macht, also wie er als Networking-Professional in der Berufs- und Businesswelt unterwegs ist, auch was er davor gemacht hat und was ihn jetzt eben zu seiner jetzigen Rolle beim PLC befähigt, was der PLC genau ist, darauf gehen wir natürlich auch ein. Und ja, viel Spannendes, viele tolle Einblicke, freut euch darauf. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmerpodcast von Shutter Capital. Schön, dass ihr dabei seid. So Rami, schön, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Freue mich sehr auf den Podcast mit dir bei Cappuccino, wie es sich gehört, zu unserem Podcast-Namen ganz offiziell. Dann fangen wir doch einfach mal an und starten direkt rein mit dir, deiner Geschichte, wo du herkommst und wie es dazu kam, dass du jetzt da bist, wo du bist.
Ja, auch danke, lieber Berti. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Und mitten in Nürnberg, wir hören gerade die Lorenzkirche, das
zur vollen
Glocken, genau, der und daher bin ich glücklich, mal wieder hier zu sein. Wir sind ja immer mal wieder beruflich hier. Ich bin eine Zeit lang auch 2 Jahre nach Nürnberg gependelt. Also die Region ist mir sehr vertraut und ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Sehr schön. Ja, wir haben viele spannende Themen, die wir nach und nach durchgehen und ja, start einfach rein. Also erzähl mal von dir, wie kam es dazu, dass du jetzt beim PLC die Position hast und ja, was hast du vorher gemacht?
Ja, es ist tatsächlich wie so vieles im Leben auch ein Stück weit dem Zufall geschuldet, aber ich glaube immer, dass du ein Stück weit auch eine Zielsetzung mitbringen solltest. Und wenn du Anfang, Mitte 20 bist, hast du sicherlich Vorstellungen. Ich kann mich erinnern, als Abiturient wollte ich Hotelmanager werden, weil ich einfach Hotels cool fand und irgendwo die Leitung eines Hotels war mal mein Ziel. Dann habe ich aber irgendwann festgestellt, es gibt keinen Studiengang, zumindest zu meiner Zeit nicht, wo man sowas studieren kann. Und ich wollte unbedingt studieren. Und wie so häufig war mir nicht ganz klar, ob ich mehr so in die betriebswirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Richtung gehe. Und dann gab es dreimal in Deutschland, ich denke in Hannover, das war in Wittenherdecke und in Hohenheim, den Studiengang Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Und ich fand auch den Abschluss Diplom-Ökonom, das klang ganz cool. Und Teil der Wahrheit ist aber auch, dass es eine größere Stadt war, wo man viel machen konnte und sich dann hinterher entscheiden konnte, was man macht. Und ich werde nie vergessen, wie die Professorin für Marketing in der ersten Vorlesung sagte, gucken Sie einmal nach links, gucken Sie einmal nach rechts. Einer von Ihnen wird nicht mehr dabei sein nach dem Grundstudium. Also wir waren...
Kennt man auch aus dem Jura, glaube ich.
Ganz das gut. Kennt man ganz gut aus dem Jura-Umfeld. Das war übrigens die Fakultät, mit der wir zusammen den Campus geteilt haben. Aber es war schon so eine Guidance, okay, in die Richtung geht es und gib Gas, idealerweise von Anfang an. Und ja, dann wie viele mal bei der Bank versucht, bei der Deutschen Bank ein Praktikum, dann habe ich tatsächlich aber in Hannover auf der Cebit gearbeitet als Student und die Firma Intel, mhm. Intel Inside, Centrino und so weiter, zu der Zeit schon die 5. wertvollste Marke. Ich kann mich gut erinnern, die hatten dann gesagt, Mensch, du hast dich hier auf der Messe gut angestellt, möchtest du in München 6 Monate Praktikum machen? Gesagt, getan, in München dann festgestellt, wow, tolles internationales Umfeld. Wir waren 12 Praktikanten aus 9 Ländern mhm. und haben dann eine tolle Zeit.
Was war so deine Aufgabe? Also wenn du jetzt so das auch vergleichst zu heute vielleicht, was so dein Themenbereich ist,
ja,
wo es ja beruflich mal für dich losging, ging das schon so in die Richtung, oder?
Ja, guter Punkt, denn das war tatsächlich das erste Mal, wo ich festgestellt habe, okay, es ist gar nicht verkehrt, Leute aus unterschiedlichsten, in dem Fall kulturellen, aber auch fachlichen Umfeldern kennenzulernen und dann eine Unternehmenskultur zu spüren. Also ganz anders als eine Deutsche Bank damals, war Intel natürlich ein Unternehmen aus dem Silicon Valley, völlig anders orientiert, dreistellige Milliardenbewertung dieses Unternehmen seinerzeit schon. Und viel wichtiger, und weshalb ich das überhaupt erwähne und da aushole, ist, es berechtigte mich dann ein Jahr später an der Uni einen Zuschlag für einen Austauschplatz in Kalifornien zu bekommen, in Los Angeles, an einer ja großen Uni dort mit vielen tollen Leuten und dann einem Professor Bassett, der Disney-Alumni war und jetzt fragt man sich, warum ist das jetzt so bedeutend? Weil ich wusste dann in dem Moment, ich würde gern in die Medienbranche wollen, ich würde gern international arbeiten wollen und irgendwie idealerweise auch aus München. Hm. Und 10 Jahre später sollte ich dann einen internationalen Bereich für ProSiebenSat.1 leiten auf Holding-Ebene. Das ist so ein erster Anlauf, wo man dann wusste, okay, in die Richtung könnte es gehen.
Ja, nee, genau. Ist auch, ich glaube, für jeden Menschen so der Weg hin zur beruflichen oder zur Berufung und zur beruflichen Zukunft ist ja ein sehr spannender. Und sicherlich auch bei dir, wenn man sich dein CV anschaut, da ging es nie geradeaus, sondern auch mal hin und her. Was würdest du denn so im Nachgang als sehr wichtig bezeichnen? Welche Position, welche Stelle, welche Anstellung war so die, die am wichtigsten dann war für deine Zukunft, wo du auch dann wusstest, ja, das ist der Weg, den ich gehen will, das ist so das, wo ich mich auch sehe zukünftig beruflich.
Na, sicherlich war das dann 10 Jahre später eben bei einer ProSiebenSat.1, aber wie du schon sagtest, es sind immer Seitwärtsbewegungen. Am Ende war es dann so, dass man hatte die Möglichkeit, in den Bereichen Konzern oder auch Selbstständigkeit zu der Zeit war das Wort Startup noch einfach nicht so ausgeprägt und vor allem wussten wir alle noch nicht ganz genau, sollten wir uns auch mit unserem eigenen Business beschäftigen. Sicherlich hat sich da der Zeitgeist zum Glück gedreht, aber ich denke, die Rolle aber auch zuvor, ohne jetzt in alle Stationen detailliert drauf einzugehen, aber auch bei Sharp mit zu der Zeit 66.000 Mitarbeitern, Erfinder des Flatscreens, der Mikrowelle, des mechanischen Bleistifts, wo Engineering groß geschrieben wird. Zum 100-jährigen Jubiläum haben wir auch dann die Europameisterschaft gesponsert und da die Kultur mit Japanern, mit Briten. Ich war in England nahe London Heathrow dort angestellt und habe dort eigentlich gelernt, wie man mit Entscheidern, in dem Fall aus der Telco- und Retail-Industrie, umgeht, um Smartphone, Tablets und andere in die Märkte mit hineinzubringen.
Ja, ist schon eine interessante Geschichte, weil es ja auch zwar vom Fachgebiet vielleicht anders ist, als du jetzt unterwegs bist oder auch davor unterwegs warst, aber am Ende bleibt es ein People's Game, ne? Und du wirst die Skills, die du dir da erworben hast, auch im Nachgang nutzen können und zeigst dir ja dann auch.
So ist es. Die Tatsache war, dass ich die ersten 2, 3 Praktika und auch den ersten Job ein Stück weit unterschätzt habe. Man hat ja so eine gewisse Attitude, oftmals Personen mit einem Background im kaufmännischen Umfeld, dass man dann irgendwo hingeht und die Welt hat auf einen gewartet. Aber es ist komplett gar nicht so, sondern du musst wirklich mit den Fehlern, mit den Herausforderungen lernen, umzugehen. Und in meinem Kontext der ersten 15 Jahre war das primär international und dann irgendwann dahingehend gereift. Und das war auch, das kann ich vielleicht noch einschieben, bei IBM so. Die Station, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben habe und auch als Werkstudent tätig war. Und da war ein Flaggschiff wie IBM inbegriffen von einer Hardware-Bude, ja, zu einem Softwarehaus umzusatteln. Und da hast du schon, wenn du Interviews geführt hast mit Partnern aus der Consulting-Sparte, festgestellt, wow, unterschiedlichste Personen, das hat ja gar nichts mit IT zu tun, sondern die Leute sind gut, aber sie sind auch dahin gekommen, weil sie wiederum andere kannten oder zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren.
Hast du für dich selber so Momente, die, also wirklich jetzt Ereignisse, mal Tage oder Stunden, die irgendwie passiert sind und bestimmte Dinge, auf die du zurückblickst und sagst, gut, dass es so war? Und
ja, bleiben wir gleich bei dem Unternehmen. Dort gab es zu der Zeit einfach nur die Möglichkeit, an einem Assessment Center teilzunehmen. Mhm. Und du hast dort 9 Monate praktisch, also Praktikum, Werkstudent, Diplomarbeit und so weiter vollbracht und warst wirklich committed für die Company. Und dann wurde beim Assessment Center der Ansatz gewählt, dass man ganz speziellen Typus nur haben wollte. Und 0 von 11 wurden genommen und es war dann wirklich mal 3 Tage lang ein Schock. Und danach habe ich dann wirklich neu justiert und auch festgestellt, okay, für mich ist vielleicht doch lieber People Business der Fall. Das war in dem Bereich eher so Consulting-Sparte. Und man muss sich vorstellen, Unternehmen hatte 365.000 Mitarbeiter und hatte dann tausende Consultants von Pricewaterhouse übernommen. Also das war eine sehr große Übernahme und von daher, das war gut, das war eine Niederlage im ersten Moment, aber im Nachgang war es dann doch gut.
Und gibt's bei den ganz Großen, vor allem, wo du ja auch dabei warst, also die mehrere hunderttausend oder mehrere zehntausend Mitarbeiter haben, trotzdem auch familiäre Strukturen, wo du im Nachgang dir eigentlich ja gar nicht so bewusst warst und eher überrascht warst, wie familiär es dann doch ablaufen kann in so einer großen Bude, ja?
Ja, klar. Also bevor wir, und da können wir sicherlich auch ein bisschen detaillierter drauf eingehen, zu Pro7Sat.1, aber kurz auch nochmal auf das Unternehmen Sharp zurückkommend, weil ich immer schon das spannend fand, jetzt in dem Bereich Smartphones damals mit einzusteigen, so eine Art.
War die da auch aktiv?
Also, ja, richtig. Waren sogar in Asien, in China und Japan die Nummer eins bei Smartphones. Und ich kann mich erinnern, eine Penetration von Smartphones, die lag damals bei unter 23%. Und die Leute haben dann mit Nokia.
Welches Jahr war das ungefähr? Das wird so.
Das war das Jahr 2009, Anfang 2009. Und die Leute kannten mit Smartphones nicht viel anzufangen. Oder die vorherige Station bei Nortel Networks, Hyperconnectivity hieß das. Das ist das, was wir unter Connected Home heutzutage verstehen. Und bei den Smartphones mit der Station bei Sharp war es so, dass die Leute dachten, wir telefonieren nur mit den Handys. Und so mochte ich immer lieber einer der ersten in einem Konzern sein, der was mit aufbaut, als zum Beispiel zu den etablierten Samsung oder LG oder Apple zu gehen, wo schon praktisch die Penetration vorhanden war. Und gleiches dann bei Pro7Sat.1, wo ich dann auch einen Bereich neu aufbauen konnte.
Und eigentlich warst du ja immer ein selbstständiger, ein Unternehmer innerhalb eines Konzerns, eines Konstrukts von dem Angestelltenverhältnis, ne?
Da ist definitiv was dran. Ich will mir nicht anmaßen, dass ich das sozusagen als Selbstständiger, da ist ja immer ein Team dahinter und das gesamte Backbone der Company, der Struktur.
Aber dein Mindset schon sehr unternehmerisch geprägt, weil sonst wird's ja nichts, ne? Gerade wenn du neue Märkte, neue Ideen an den Mann, an die Frau bringen musst.
Ja, ganz sicher. Also sei es sozusagen mit den Smartphones, wo es dann die ganze PR-Thematik hinterher, wenn man das launcht, oder sei es dann eben bei Pro7Sat.1 dann in den Jahren ab 2012, 2013, wo es dann darum ging, Internationalisierung oder ganz zu Beginn Gaming zu internationalisieren. Das waren so Themen, die nicht etabliert waren. Aber ich habe mir schon immer gerne das rausgesucht, was sozusagen den Konzern für die Zukunft bewegt, aber du dort einen Entrepreneur im Unternehmen sein kannst. Also das würde ich jetzt schon bejahen, ja.
Was hätte dich vielleicht irgendwann dazu bewegen können, doch mal den Schritt zu wagen und echt unternehmerisch tätig sein, also zu sagen, ich gründe, ich gehe mal so den Netz vom doppelten Boden aus dem Weg und versuche dann mal was Eigenes zu machen. Hattest du mal die Ideen oder hat sich das einfach nicht ergeben und die anderen Themen waren dann doch irgendwie spannender?
Nee, das hat sich tatsächlich in der Zeit erstmal nicht ergeben, weil das waren für meinen Horizont und auch meine bis dahin vorhandenen Erfahrungen einfach Traumjobs, ja. Mhm. Also wenn du bei einer Pro7Sat.1 international Kooperationen aufbauen darfst, wie so eine Art Außenminister, jede Woche im Ausland oder internationale Gäste empfangen darfst. Und das sind dann am Anfang Ideen, wo du praktisch ein leeres, weißes Blatt Papier bekommst und du gesagt bekommst, baue eine Lufthansa Star Allianz der Medien, um digitale Geschäftsmodelle international zu skalieren. Weil wir waren mit dem Unternehmen DAX 30 Unternehmen dann geworden, 2 Jahre später, und eine Börsenbewertung 12 Milliarden Market Capitalization. Und sozusagen eine der schönen Kapitalmarkt-Stories war die von mir gegründet und aufgebaute European Media Alliance mit einem Team, mit talentierten Leuten und vor allem natürlich auch vielen Geschäftsführerkollegen, denn deren Produkte galt es zu internationalisieren oder durch Inspiration sozusagen von Wissen und von Produktservices dann zu importieren. Und ja, da fing schon das ganze Thema People Business an. In der Zeit war das mein Hallo-Wach-Moment, okay, scheinbar kannst du ganz gut mit Entscheidern irgendwo umgehen.
Ja, das war dann das Learning auch, dass du das ganz gut kannst, ne? Dass du hier wahrscheinlich ein Talent entdeckst, was so auch nicht jeder hat, ne? Und dann da nochmal deinen Weg vielleicht ein bisschen korrigierst, in welche Richtung es gehen sollte.
Genau, die Sache ist sicherlich, dass du in dem Fall der Medienbranche hast du sicherlich eher einen offenen Typus, der sicherlich eher geneigt dazu ist, schneller in eine Kooperation zu treten als zum Beispiel im Finance-Umfeld. Das hat sich auch gedreht, wenn ich jetzt an die ganzen Fintechs denke, die dann irgendwann oder viele E-Commerce-Firmen. Aber die Medienbranche kann das schon ganz gut, dass sie sagen, okay, was können wir denn gemeinsam bewegen? Und es war dann
Kollaborationen gibt es ja vor allem in der Medienbranche. Ne?
So ist es.
Ohne geht's ja fast nicht mehr.
Also ohne geht's
kommen ja alle nur klar, wenn sie sich gegenseitig unterstützen, helfen. Ja.
Genau. Du sprichst es an, natürlich sind es in den letzten Jahren vor allen Dingen im Bereich Streaming, aber auch Produktion, dann irgendwo große Unternehmen, die dann sicherlich auch mit den kleinen Merchen, beziehungsweise ehrlicherweise die schlucken. Aber zu der Zeit war es einfach so, dass wir uns als Unternehmen gesagt haben, wie schaffen wir es als zu der Zeit ProSieben Sat.1 führendes europäisches Medienhaus irgendwo auch unseren Footprint mit Startups vor allen Dingen. Wir hatten sehr viele tolle Startups.
Was waren so deren Geschäftsmodelle? Also in welchem Umkreis sind die
gegründet worden? Naja, es gab einfach das Konstrukt Media for Revenue, Media for Equity, wo man dann gesagt hat, wir tauschen Werbeinventar gegen Anteile oder also Equity oder eben Umsatzbeteiligung. Und du hattest dann, wir haben das Idle Inventory genannt, Inventar an Ads, an Werbung und können dann diese Companies stimulieren, mit Werbung groß machen. Wir hatten tollen Zugang zu tollen Gründern, viele davon, mit denen ich dann auch auf Geschäftsreisen zusammen war. Aber die, ich sag mal, erfolgreichsten Startups im Umfeld der ProSieben Sat.1 waren Unternehmen wie Amorelli, wie Flaconi, wie Parship, Elite Partner, solche Unternehmen, die man dann sozusagen auch groß gemacht hat. Mein Bereich, das muss man aber auch sagen, natürlich hattest du mit diesen Unternehmen zu tun, aber in erster Linie ging es darum, dass man Broadcaster zusammenbringt. Broadcaster, also große Medienhäuser. In Summe hatte ich dann am Ende allein in EMEA 19 länderabdeckende Broadcaster, 12 Stück und jeweils die Nummer 1 oder die Nummer 2 aus dem Land.
Und da geht natürlich einiges, ne? Das ist doch für die jungen Firmen sehr interessant, da dann Deals zu machen.
Klar, es ist sicherlich der Grund gewesen, weshalb man uns angehört hat. Da kommen wir sicherlich später drauf. Ich dachte am Anfang immer, das liegt darin, dass du ProSieben Sat.1 als Rucksack auf hast, aber man hat scheinbar mit mir oder dem Team gerne interagiert und dann irgendwann hast du festgestellt, in England war es Channel 4, in Frankreich war es TF1, in Italien war es die Mediaset-Gruppe, in Polen war es TVN, also immer das Flaggschiff oder einer der beiden großen und das war People Business und dann hast du irgendwann zwischen zwei großen Medienhäusern Deals gemacht oder Rahmenverträge gestaltet und ich habe auch durchaus mal Diskussionen gehabt mit meinen Kollegen aus der Strategieabteilung, die wirklich von tollen, namhaften Strategieberatungen kamen und die sagt, Mensch, der müsste doch eigentlich besser sein, der passt doch besser von den KPIs her zu einer ProSieben Sat.1 Gruppe. Wer von euch war denn schon mal bei denen in London vor Ort? Und dann ging kein Arm hoch. Und was ich damit eigentlich ausdrücken will, ist, du musst die Vibes spüren, wenn du irgendwo reingehst und ich sag mal jetzt, du fühlst in England das Unternehmen, was vielleicht auf dem Papier besser zu dir passt, ist aber eher wie ein öffentlich-rechtliches unterwegs, das andere aber viel digitaler und vom Mindset passender zu dir, dann setzt du eher auf die Nummer 2 und insbesondere, wenn die C-Level mit dir besser können. Deshalb habe ich immer bevorzugt, mit Menschen mich auszutauschen, insbesondere dann, wenn die eine Erfahrung hatten, mit vor Ort den Personen auch zu interagieren. Weil am Ende it's all about people.
Ja, bevor wir dann jetzt zum People's Business und zum Networking Part kommen, der ja, glaube ich, auch eine große Bereicherung für viele sein wird. Nimm uns doch nochmal mit in so einen typischen Tag von dir in der Medienbranche. Jetzt hast du ProSieben Sat.1 angesprochen, wo du auch sehr international tätig warst. Mhm. Wie hat so eine Woche, einen Monat bei dir ausgeschaut, einen Tag?
Ich bin da danach ja noch zu Screenhits TV gegangen, ein Streaming-Aggregator, ein London-based Unternehmen aus Notting Hill. Das war sicherlich anders, weil in der Zeit war, einerseits natürlich hatten wir viele Konferenzen, aber da kam Corona mitten rein und da waren die Tage eher geprägt aus Teams, Zoom oder Google Hangout Calls. Also ja. Das muss man auch sagen, aber ohne das Netzwerk, was ich in den Jahren zuvor mir aufgebaut hatte, wäre das nicht gegangen.
Warst du viel unterwegs?
Ich war viel unterwegs. Ich war phasenweise täglich unterwegs. Ich kann mich erinnern, das war im Jahr 2013 oder 14. Da hatte der damalige COO gesagt, komm, wir machen jetzt mal ein Roadshow. Und dann haben wir in den ersten, ich glaube die zweite und dritte Januarwoche, haben wir dann in 10 Werktagen 8 Länder oder 9 Länder besucht. Und ich kann mich erinnern, am 10. Tag, ich bin in Griechenland dann bei der Antenna Group gelandet und hatte, will nicht sagen einen Hörsturz, aber ich hatte wirklich, und das musste dann auch beim HNO-Arzt behandelt werden. Und das waren einfach zu viele Flüge. Und ich kam auch in Paddington 2 Tage zuvor an der Hotelrezeption an und fragte die Dame am nächsten Morgen, weil ich wollte zum Hotel, die Adresse, wisst ihr, wie ich am besten hinkomme, und zeig ihr die Adresse von Gamlastan, das ist in Stockholm, also in Schweden. Sie guckt mich verwirrt an und fragt, alles okay bei Ihnen? Und da wusste ich, okay, das sind zu viele Länder in zu kurzer Zeit. Ich glaube aber trotzdem, dass es in Summe Spaß gemacht hat und mir gut getan hat und viel unterwegs zu sein. Viele, viele Menschen in München oder in Düsseldorf zuvor oder in England davor zu Besuch gehabt zu haben. Und ich habe auch immer meinen Geschäftspartnern gesagt, die interessieren sich so Medium für eure Biografien, für das, was ihr alles erreicht habt. Lasst uns auch mal gescheit anständiges Dinner haben mit den Leuten und vor allem Franzosen. Wenn sie dich mögen, dann mögen sie dich. Und so hast du kulturell unterschiedliche Nuancen. In Italien sicherlich nochmal anders als in Stockholm, in Japan oder in den USA. Auch USA ganz anders. Und das geht nur über People-Business.
Ja, klar. Wir werden uns ja zuletzt schon mal tiefgehender unterhalten über auch meine Vergangenheit. Und ich habe ja auch eine England-Vergangenheit zum Beispiel.
Genau.
Ich habe ja auch ein erstes berufliches Leben hinter mich schon gebracht, wie du ja ein Stück weit auch. Jetzt weiß ich ganz persönlich, dass es da auch Dinge gibt, die man vielleicht weiterhin vermisst, mit denen man dann aber dann klarkommen muss, dass die halt jetzt nicht mehr so da sind. Gibt es das bei dir auch? Also hast du da auch Dinge, wo du sagst, schade, dass die nicht mehr sind? Ist es das Reisen? Ist es irgendwas anderes?
Ich meine, du kannst es ja vor allem, was England betrifft, besser nachvollziehen als andere. Also sicherlich ist der Punkt bei der Internationalisierung gerade in England die sehr schnelle Nähe zu den Leuten. Das ist eine
offene Gesellschaft,
offene angelsächsische Kultur. Das habe ich auch in den USA oft erlebt, dass man einfach dort schnell miteinander zusammenkommt. Sicherlich hatte ich dann in der Zeit um Corona herum einfach auch das Gefühl, okay, das war jetzt auch gut mit den 15 Jahren. Irgendwann denkst du schon wieder, na gut, du vermisst es schon. Und dann in den Jahren nach Corona und auch meiner jetzigen Station bei Premium Leaders Club ist es so, dass sich fast alle Deals, fast alle Kooperationen, fast alle Kunden, auch Menschen, die bei uns Member werden und in den Stationen zuvor immer persönlich getroffen habe. Die Ausnahme war sicherlich die Corona-Zeit, aber auch da gab es hin und wieder ja die Möglichkeit, auf Konferenzen zu sein. Was vermisse ich? Aktuell eigentlich nicht so viel, aber es ist ja immer das,
was
man gerade mal nicht so hat. Also ja, sicherlich ist es mal schön, wieder vielleicht international oder auch bestimmte Leute wieder mal zu treffen, die man lange nicht gesehen hat. Aber es gab auch Enttäuschung und die vermisse ich zum Beispiel nicht.
Ja, ist gleich. Man, heute bist du zumindest extra von München nach Nürnberg, von München nach Nürnberg gereist. Das ist schon mal schön.
Ja.
Warst du mal ein bisschen unterwegs. Was ist denn so heute das, was noch dem am nächsten kommt von dem früher? Also ist das Unterwegssein? Welche Parallelen siehst du so zu deinem Job davor?
Jetzt wieder einige Freunde, wie schon zu der Zeit in der Medienbranche, zu der Zeit so sozusagen in der Branche oder im Unternehmen Gateway nach international, wenn man also sozusagen man hatte ein gutes Netzwerk in der Medienbranche und ich habe das jetzt logischerweise auch. Ich bin sicherlich, habe dann ein Sabbatical gemacht und habe dann auch festgestellt, okay, wow, der ein oder andere, die ein oder andere, wo du auch viel für getan hast oder zumindest mal ein ganz nettes Projekt enabled hast, was dann vielleicht auch für den Lifestyle, für die ein oder andere Person wirklich hat viel bedeuten können, hat man da gar nicht so zurückbekommen. Jetzt glaube ich, da besser vorbereitet drauf zu sein, das hat sicherlich auch mit der Entwicklung zu tun, die ich früher in der Form nicht hatte. Aber es ist gut, du musst da ja auch immer draus lernen. Also was meine ich damit konkret? Ja, du hilfst Leuten, was zu machen. Auch dank deiner Kooperation ist ein Unternehmen oder eine Tochterunternehmung erfolgreich, ja, vielleicht, und dann rufst du nach einem Jahr mal wieder an und dann hörst du vielleicht doch nicht so viel, außer nur ein paar nette Floskeln.
Ja.
Aber vergleichbar ist sicherlich People Business, sicherlich diese Business Development, Sales-lastigeren Aktivitäten. Ich denke gerne von der Seite meines Gegenübers. Ich weiß auch, allein kann ich das nie. Ich würde es nie können ohne ein Team. Und das ist ganz wichtig im Übrigen. Auch mit 25 habe ich das gar nicht so gesehen. Ich glaube auch, dass heute ein 25-Jähriger oder eine 25-Jährige sehr viel weiter ist. Ich finde auch zum Beispiel, dass Frauen bei vielen Themen einfach im Durchschnitt häufig einfach besser sind als wir. Können sie einfach auch anders machen. Also ich bin ganz großer Fan von gemischten Teams. Das war zum Glück in der Medienbranche immer schon so.
Auch sehr üblich wahrscheinlich, ne? Das sind ja, ja.
Das ist sicherlich alles gleich geblieben. Das erkenne ich wieder. Und ich erkenne auch wieder, dass ich gerne mit empathischen Menschen zusammenarbeite. Deshalb, Bert, ich meine, ich verrate wahrscheinlich nicht zu früh. Ich bin nicht zu viel gerne hier, weil wir uns, denke ich, auch gut verstehen. Wir haben auch den ein oder anderen gemeinsamen Kontakt. Und ich finde es toll, was ihr hier mit Cash und Cappuccino so macht, und bin da auch mal gespannt, ja.
Ja, nee, aber es hat Potenzial. Also unser Ziel ist ja wirklich, eine coole Community aufzubauen, gerade auch an jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, die ja ähnlich wie ich und ähnlich wie alle, die auch bislang hier waren, ticken und ja sehr offen sind. Ne, das ist somit unser wichtigster Wert, würde ich sagen, Offenheit, andere Meinungen zulassen und auch die verschiedenen Blickwinkel aufs Unternehmertum. Jetzt bei dir sieht man ja doch sehr spannend, finde ich, dass du unternehmerisch denken musstest innerhalb einer Konzernstruktur oftmals oder innerhalb eines bereits bestehenden Konstrukts, was es ja oft gibt, glaube ich, aber gar nicht so bekannt ist. Vielleicht nimmst du uns da nochmal mit. Das ist ein Punkt, auf den ich vorher nicht so genau eingegangen bin. Was hast du jetzt für dich so als ja entscheidendsten Punkt herausfiltern können in diesem Konstrukt, dass du eben gesagt hast, ich bleib da drin und mach mich nicht selbstständig. Ich bleib da, ich habe mein Team, ich kann eigentlich ja schalten und walten wie ein Unternehmer, ohne einer zu sein. Was hat da so dich getriggert, da drin zu bleiben und nicht zu sagen, ey, ich habe so viele Ideen, weil die hast du ja, ne, zweifelsohne, zu sagen, ich bin jetzt doch mal bereit, irgendwie den Schritt dann rauszugehen.
Ja, es ist ja Gründertum oder die ganzen Founder von jetzt digitalen Startups, insbesondere, aber das kann ja auch ganz andere haptische Produkte sein. Es kann eine Seife sein. Es kann tatsächlich ein Möbelstück sein. Also du musst ja gar nicht die Welt neu erfinden. Was mich ein Stück weit zu der Zeit abgehalten hat davon, war einfach eine Herangehensweise, dass ich gerne in einer größeren Struktur sein wollte. Das habe ich ja eingangs erwähnt, als ich sagte, mit 18 wollte ich ein Hotel leiten. Mhm. Und dann habe ich aber festgestellt, was das dazu noch alles braucht, und du musst ja als Gründer auch vom Hausmeister bis zum CEO alles abdecken. Ich sag nicht, dass ich das nicht kann, aber zu der Zeit habe ich immer schon gemocht, in meiner Comfort Zone der, ich sag mal, 7 der 10 Bereiche die Dinge zu machen, aber bestimmte Sachen, seien's ich sag mal Buchhaltung und andere, ja, das gehört dazu. Und heutzutage hat sich ja, du kannst ja viele Dinge machen. Ich bin zum Beispiel auch Coach für Rhetorik. Das heißt also, 6-7 Mal im Jahr bin ich bei Teil einer Akademie, Rixcom, wo wir dann auch Nachwuchsführungskräfte von namhaften Unternehmen mit tollen Lebensläufen coachen im Bereich der Rhetorik, und die glauben das einem auch, weil du bei größeren Unternehmen gewesen bist. Und all das, ich glaube, diese Mischung, ich suche mir so ein Stück weit meine Rosinen raus mit einem guten Team, mit guten Leuten. Und das ist übrigens auch wichtig, dass du dich mit guten Leuten umgibst.
Ja, das A und O, ohne wird es schwierig, egal ob du unternehmerisch tätig bist oder angestellt, das ist sonst schwierig. Ja, ich nehme mit, nicht bei null zu starten, war so eigentlich das, was dich am ehesten gereizt, verstehe ich, absolut. Kann ich auch gut nachvollziehen, weil bis du mal zu Schritt 3 oder 4 kommst, machst du erstmal eigentlich kaum die Dinge, die du gerne machst. Also dieser eigentliche Purpose, dieser Grund, warum es deine Firma gibt, der kommt erst dann, wenn du durch alle Anmeldungen und ersten Schritte durch bist und auch den Pain, ne, dass es hoffentlich alles gut läuft und so weiter. Kann ich sehr gut nachvollziehen und macht soweit auch Sinn. Dann lass uns doch mal zu unserem Networking-Part kommen. Mhm. Ich finde es am schönsten, wenn wir einfach mal einsteigen in so allgemeinere Themen, warum es wichtig ist, warum wir vielleicht als Unternehmer das machen sollten, oder jeder, ne, wie man gelernt, auch als führender Angestellter kann Netzwerk wichtig sein, jetzt oder später. Nimm uns mal mit so in deine Punkte.
Du, das ist ganz einfach. Schlussendlich ist Networking und wir kommen ja sicherlich auch noch auf den Premium Leaders Club zu sprechen, aber ein Stück weit, was mich immer begleitet hat. Also sei es damals dieser Moment an der Uni in Kalifornien, wo ich diesen Professor so inspirierend fand, so unternehmerisch, der hat so gut präsentiert, wo ich gesagt habe, wow, das ist eine gute Person. Habe mich dann auch mit ihm im Nachgang gerne unterhalten und dann auch im privaten Umfeld mit Freunden viel mitgenommen aus unterschiedlichsten Branchen, das muss ja gar nichts mit Business zu tun haben, sonst kann einfach was Inspirierendes sein und dann eben, wenn es um das Thema Informationsbeschaffung geht. Und da habe ich für mich dann den Entschluss gefasst vor 2,5 Jahren, dass ich das gerne zum Beruf machen wollen würde. Aber was ist denn überhaupt Networking? Was bedeutet das? Also letztlich ist es eine Kunst, ja, eine Kunst, weil viele meinen, sie seien Networker, aber es ist am Ende die Tatsache, dass du die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort triffst und diese Menschen wiederum die richtigen Eigenschaften und Fähigkeiten mitbringen, beziehungsweise du diese kennst. Und das ist eine strukturierte Aufnahme von neuen Kontakten, von einem Erweitern deines Netzwerks und diese zu pflegen und sich vor allem gegenseitig zu helfen. Das kannst du sozial gestalten, ja, das heißt also, wie wir neulich nach unserer Veranstaltung, Berti, bei einem netten Weißbier, das kann natürlich im Sozialen auch sportliche Aktivitäten mitbringen, das kann im familiären Raum sein und die inhaltliche Interaktion, das ist die zweite Dimension nach der sozialen Interaktion. Das sind dann eben inhaltliche Weiterbildungen, das sind branchenspezifische Themen, das sind einfach Netzwerkstrukturen, um sozusagen dein geistiges Wissen auszuweiten oder zu sharpen. Und last but not least, und da sehe ich mich am ehesten, sicherlich mein Schwerpunkt, sowohl beim PLC, beim Premium Leaders Club, als auch von meiner gesamten Herangehensweise. Ich habe natürlich immer ein Interesse an ökonomischer Interaktion. Also wie können wir uns businessseitig gegenseitig...
Win-win für alle, ne? Das ist so die Idee dahinter.
Genau, das Win-win. Es kann übrigens ein Win-win-win sein.
Klar.
Aber es darf nie ein Win-lose sein. Ja. Das ist so essentiell. Also im Prinzip hast du's schon sticky beschrieben. Und da kannst du praktisch Ursache und Wirkung definieren. Ja, das Business Networking hat ja heutzutage in unserer Businesswelt sprechen viele darüber. Jeder meint da auch was sagen zu können oder zumindest das Gefühl zu haben, bin ich ein Networker oder nicht. Da gibt's also sozusagen eine ganz spannende Studie über Selbst- und Fremdeinschätzung. Da rate ich übrigens jedem mal zu, mal dort eine Analyse zu machen. Da sind ja auch Executive Search Firmen gut drin. Aber nehmen wir mal den Punkt, die Beziehung, die Kraft der Beziehungen. Ein Beispiel, was jeder von uns kennt. Du bist Fan von irgendwas. Berti, bist du Fan von irgendwas?
War ich mal lange Zeit im Fußball natürlich. Mhm. Irgendwann habe ich dann ein bisschen da den Kontakt verloren. Aber ja, ich würde sagen, ich bin American Football Fan. Also
American Football Fan. Oder zum Beispiel bist du Fan einer Band, einer Musikband oder irgendwas, eines Fußballvereins. Dieses Brand, dieses Konstrukt, sei es ein Verein, sei es eine Musikband.
Gibt's auch bei Marken, Apple, wenn man sieht, wie die Apple-Jünger vor Neuerscheinungen vor den Läden warten. Ja.
So ist es. Und die Kraft der Beziehung ist praktisch essentiell, denn du empfiehlst diese Band weiter, du empfiehlst deren Produkte weiter, du bist wissentlich oder unwissentlich ein Ambassador davon. Einfach und klar. Aber wir müssen uns dieser Tatsache immer wieder bewusst machen, dass wenn du dort von etwas begeistert bist, auch drüber sprichst. Der weitere Aspekt, um Ursache und Wirkung besser zu beschreiben, der Zugang zu Ressourcen und Informationen. Jetzt auch hier, natürlich bin ich professioneller Networker, wenn du so magst, aber was ich vielleicht das sind so 4, 5 Aspekte, bei diesem Aspekt ist es so, wenn wir uns jetzt unterhalten, dann, und Teil eines engen Netzwerks und rufe ich dich nicht 10-mal an und frag, wie läuft das Business in deinem Fall Vermögensverwaltung oder ähnlich. Aber es ist essentiell. Für viele ist das der zentrale Schwerpunkt. Die Ressourcen können sein, ja, aus Online-Portalen wie LinkedIn oder auch aus Newslettern, was auch immer, oder eben spezielle Personen, wo du dir Informationen beschaffst. Also
das gehört dazu, ja.
Gehört dazu und ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, warum Personen Network-Clubs oder einfach dem Network-Gedanken offen gegenüber sind.
Ich glaube auch, dass die meisten Unternehmer, nicht nur Unternehmen, aber vor allem Unternehmer, wissen, dass Networking wichtig ist, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen. Da gibt es ja auch viele Sprichwörter darüber und die haben ja alle auch ihre Daseinsberechtigung und Wahrheit dahinter. Aber ich glaube, dass viele, ich am Anfang auch ein Stück weit, voreingenommen sind gegenüber den Methoden, ne, wie man das Networking machen sollte oder eben nicht. Lernt ihr da auch so ein paar Dinge kennen. Vielleicht kannst du da nochmal auch ein bisschen drauf eingehen, was denn so ein gutes Netzwerk ausmacht und auch vielleicht die Art und Weise des Netzwerkens, wie man sie eher gut machen kann und wie man vielleicht jetzt dann eher es nicht so machen sollte. Bisschen in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, also wie man eben guter Networker wird vielleicht auch und wie man es so macht, dass man keinen auf die Nerven geht, selbst einen Vorteil draus zieht und eben Win-Win oder Win-Win-Win für andere auch draus erfolgt.
Absolut. Das funktioniert, wenn du dein Network-Aspekt beziehungsweise wenn du deine Herangehensweise nicht aus deiner Ich-Perspektive sozusagen opportunistisch betrachtet, sondern in erster Linie das gegenseitige Unterstützen in den Vordergrund ziehst.
Das ist doch bei jedem Business. Also jeder Business-Case, der das im Vordergrund hat, im Gegensatz zu ich will, wir wollen und hat auch mehr Erfolg. Aber,
so, ja. so ist es, so genau so ist es der Networking-Gedanke und wir hatten jetzt zum Beispiel die Beziehung und Informationsbeschaffung. Im Übrigen, das muss ich auch dazu sagen, ich beschaffe mir schon auch Informationen. Zum Beispiel mein bevorzugtes Medium, das sage ich nicht nur, weil ich jetzt hier neben dir sitze, lieber Berti, aber das sind tatsächlich Podcasts. Also es ist schon in der Form vielleicht, und das habe ich schon oft, ich höre Podcasts und da sind gute Leute dabei und dann sage ich, Mensch, mit denen müsste ich eigentlich mal in Kontakt treten oder die von denen erwähnte Organisation. Also das sind so Aspekte. Es sind aber im Übrigen auch Geschäftsmöglichkeiten auf Business Clubs, wie ich das gleich gerne beschreibe, oder Mentoring, was viele Leute, wo sicherlich auch der Mentor was davon hat und nicht nur der Mentee, oder das ganze Thema der Reputation und Glaubwürdigkeit. Das heißt also, wenn ich jetzt eine gute Erfahrung mit dir hatte und die werde ich haben, dann werde ich sagen, Mensch, und mich fragt jemand, lohnt es sich bei dem Cash und Cappuccino-Podcast mit teilzunehmen oder zumindest reinzuhören, das zu abonnieren, da würde ich klare Empfehlungen betreiben und dann kommst du mit einer anderen Glaubwürdigkeit daher. Und da spricht es an, das ist tatsächlich sozusagen, wie kann ich erstmal geben? Das ist, finde ich, wie man das gut macht. Es gibt eine sogenannte 70-20-10-Regel. Ich persönlich befolge sie sehr gerne und ein Mike Sassoni, der hat da praktisch für sich entdeckt und das transportiert ja für viele auch nach draußen. In 70% der Fällen, ja, gibst du. Also in erster Linie sagst du, hey, was kann ich für dich tun? Das Universum, Karma, mein früherer Kollege sprach mal vom Universum, will bring it back, ja. Also das ist gar nicht, wie kann ich meinen schnellsten möglichen Erfolg erzielen? In 70%, was kann ich für dich tun? In 20% der Fälle, mein Anliegen zu präsentieren. Jetzt im Sport oder im Business-Plattform-Kontext Level Playing Field, sag ich immer gern. Wie können wir gemeinsam schauen, wie wir was bringen? Und in 10% der Fälle nur habe ich wirklich ein konkretes Anliegen. Hey, brauch deine Hilfe. Ich muss morgen irgendwo schlafen. Hast du, keine Ahnung, in Kitzbühel, in Nürnberg, in Berlin irgendwie eine Bleibe für mich? Ich suche einen neuen Job. I don't know. Irgend sowas, wie du aktiv was voneinander brauchst. Wenn du das aber umkehrst und in 90% immer nur dann dich meldest, wenn du was willst, ist das nicht cool, weil du fragtest, wie
unsympathisch.
Wie ist es unsympathisch? Und da gibt es dann auch Dinge, wo man das falsch macht. Es gibt sicherlich einige Aspekte, wo ich sage, okay, Erfahrungsaustausch ist nice to have, ist aber nicht das Primäre. Es ist übrigens auch so, dass du nicht immer sofort eine Gegenleistung erwarten darfst. Hey, ich lade dich auf einen Kaffee ein, bitte, du musst mich morgen zurück einladen auf einen Cappuccino, ja? So ist es nicht gedacht. Es ist auch nicht so, dass ich irgendwo hinrenne und 20.000 Visitenkarten verteile. Dieser Multiplikatoreffekt tritt auch dann gut ein, wenn ich mit der entscheidenden oder mit für mich entscheidenden Person spreche und dann kommt in einem guten Gespräch, was professionell dann geführt wird. Und dann meine ich jetzt vielleicht nicht den Drink an der Bar, einfach auch sehr viel mehr heraus, weil die Person erinnert sich an dich. Mhm. Und das hat im Übrigen bei allem, was wir hier sagen, ob Netzwerkpflege mittels kleiner Gesten, ohne großen Zeitaufwand, oder eben in dieser Form der Regel, wie ich sie tatsächlich größtenteils auch befolge, immer was mit Empathie zu tun. Weiß nicht, wie du zur Empathie stehst, aber du agierst ja sicherlich lieber mit empathischen Menschen als mit nicht empathischen Menschen.
Ja, ist ein Stück weit auch, warum wir uns die Zielgruppe ausgesucht haben, Unternehmer und Selbstständige, weil es genau passt, ne? Also da ist man auf einer Wellenlänge, man ist sich sympathisch und ja, die 70-20-10-Regel nehme ich mit, finde ich sehr interessant. Und es gilt ja eigentlich auch für Freundschaften, für menschliche Beziehungen im Allgemeinen. Also das kann man ja auf alles,
So ist es. Das kannst du auf alles übertragen. Empathie ist der wichtigste Aspekt. Übrigens rhetorisch betrachtet, also wenn man das Aristoteles Golden Triangle nimmt, das Rhetorik-Triangle der über 2000 Jahre alten Lehre, da geht's ja auch um Ethos, Pathos und Logos. Und Logos ist die Nachricht, die ich transportiere. Ethos, das bin ich als Sender. Und Pathos, Empathie, da ging es schon vor 2300 Jahren drum. Also sozusagen Kommunikation aus Perspektive meines Gegenübers. Und da geht es um Empathie. Das heißt also, ich muss den Blickwinkel drehen. Und wenn ich in Networking-Situationen, entweder in einer One-One-Situation oder eben in einer One-Many-Situation als Broadcaster spreche, muss ich immer mein Gegenüber betrachten. Da geht es viel um Empathie. Also Empathie ist sicherlich eines der wichtigsten Elemente im Aufbau, in der Struktur oder Weiterentwicklung von Netzwerken. Du musst ja auch selbst definieren, wenn ich jetzt von heute auf morgen denke, hey, ich will jetzt mal so ein Networking-Guy werden, da musst du dir schon überlegen, hey, was sind meine Ziele, habe ich Prinzipien und in welchem Zeitraum will ich das gewinnen? Will ich in einer Woche siebenmal lunchen gehen und dann irgendwie mein Ziel erreicht haben? Eher nicht. Da gilt's, um nachhaltig hier was aufzubauen. Du kannst auch recherchieren, also was ist denn vielleicht spannend? Ist etwas, wo ich vielleicht mehr tun könnte, aber ich bin nicht so der Fan, mir ein halbes Jahr über etwas Gedanken zu machen, zu recherchieren und da hat sich der Markt schon geändert. Es ist die Authentizität, die Ehrlichkeit, das ganze Thema Empathie, wie auf Aristoteles und andere schon zurückgehen. Es ist übrigens auch aktives Zuhören. Weiß nicht, wie das so mit deinen Kundengesprächen ist, aber ich glaube, du wirst viel aktiv zuhören.
Klar, und auch zwischen den Zeilen lesen, ne? Das ist ja auch ein Teil von Empathie, dass man sich auf anderen einlässt, eben die Dinge aus der jeweils anderen Sicht auch sehen kann. Und ich denke, jemand, der gut im Netzwerken ist, hat auch wahrscheinlich eher mehr Freunde und ist auch da beliebt, weil dieses erstmal geben ist ja wirklich, egal ob es mit den Eltern ist, mit dem Partner, mit Freunden, eigentlich immer das, was einen sympathisch macht. Und ohne jetzt groß eine Gegenleistung zu wollen, langfristig ist es auch wieder nicht uneigennützig, ne? Das muss man auch wieder sagen. Aber man muss Geduld haben und das ist eigentlich so mit der wichtigste Part. Geduld gepaart mit eben nicht sofort eine Gegenleistung zu verlangen und einfach offen sein, locker sein. Und es muss sich ja nicht auch aus allem was ergeben, ne? Das muss man, glaube ich, auch recht früh dann verstehen, dass nicht jeder Abend, jedes Gespräch immer dafür da ist, nur Business zu machen.
So ist es denn. Du hast gerade einen klassischen Stolperstein erwähnt, die es gilt zu vermeiden, eben die sofortige Gegenleistung zu erwarten oder eben unstrukturiert, ziellos dort überall seine Message zu spreaden. Ich neige dazu im Übrigen öfters mal Anglizismen zu machen. Ich kann mich erinnern, bei einem Medienpodcast vor 5 Jahren habe ich das auch noch extremer gemacht. Aber das ist Teil der Authentizität.
Klar.
Und was ich auch noch betonen möchte. Und das ist, ich hatte tatsächlich, wir hatten ein Sommerfest und mir hatte beim PLC jemand auch gesagt, Mensch, 150 tolle Leute. Und dann stockte es. Na Moment, da war eine Person dabei. Ich konnte kaum meinen Namen aussprechen. Da hat er mir schon seinen Pitch gemacht und einfach 3 Minuten erzählt, was er so macht.
Also Gießkanne im Prinzip, das bringt selten was.
Das bringt selten was und das ist der erste Eindruck. There's never a second chance for a first impression.
Das ist richtig. Sehr viel Wahres drin. Ne?
Und genau, deshalb gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten hier in den Netzwerken, sei es Online-Plattformen, LinkedIn, ich liebe LinkedIn, das ist tatsächlich einfach die perfekte Plattform. Es ist vielleicht für andere Instagram, ich würde schon dazu raten, zu fokussieren, auch mich natürlich damit vertraut zu machen, was vielleicht auch der Algorithmus sagt und wie du deine Zielgruppe, deine Community erreichen willst. Und das wird auch nicht von heute auf morgen geschehen. Du hast es angesprochen, Berti, das Thema Geduld und Ausdauer. Und wie kann ich das auch verbessern? Vielleicht war etwas, was vor 6 Monaten gut war, jetzt nicht mehr gut. Und das ist sicherlich, was ich am meisten schätze, sind die persönlichen Begegnungen. Und das ist das auch, was wir beim Premium Leaders Club machen. Das sind die Business-Events und Konferenzen, vor allem unsere eigenen Business-Events, weshalb ich ja ehrlicherweise vor 2,5 Jahren überhaupt darauf aufmerksam geworden bin. Dann den Alexander Schungel und die Tanja Hacker, die beiden Co-Gründer, kennengelernt haben. Die haben tolle Events gemacht. Und das war für mich eine spannende Zielgruppe. Und so kam das dann.
Ne? Schön, bei einem eurer Events haben wir uns ja auch kennengelernt. Danke hier an der Stelle an Dani Kraus, er war auch schon hier zu Gast, ein guter Freund und ja, gemeinsamer Kontakt, der mich da mitgenommen hat. Und ja, jetzt bin ich ja auch oder wir als Firma bei euch Mitglied und dabei. Dann lass uns doch gleich mal über den PLC sprechen, wir haben es jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen. PLC, was ist es genau? Vielleicht kannst du mal 1, 2 Sätze zu sagen und auch, wie ich ja jetzt schon aus eigener Erfahrung mit ein bisschen Bias sagen kann, wie man Networking vielleicht richtiger interpretieren kann als jetzt andere.
Ja, zunächst einmal muss man sich überhaupt dessen bewusst machen, was ist das aktuelle Network und wo willst du hin? Und ich habe damals die Kollegen kennengelernt und ich war extrem gut vernetzt in der Medienbranche, digital, Lifestyle, sag ich mal. In meiner Stadt München eigentlich auch ganz gut, aber wenn du dich dann gefragt hättest, kennst du 20 gute Hotels, kennst du 10 gute Vermögensverwalter, kennst du 10 gute Podcast-Betreiber, kennst du you name it. Einfach nein, natürlich nicht. Aber die Leute meinen, das gut zu können. Und da ist der springende Punkt, wo ich gesagt habe, das kann ich glaube doch gut. Und das Potenzial ist da, dass wir uns da gegenseitig weiterentwickeln. Der Kollege Alexander hat im Bereich der Rednervermittlung sehr viel getan, kannte jeden Speaker und hat da vieles eingebracht und die Kollegin, die Tanja, sehr viel aus dem Bereich Retail, wo unter anderem Lidl einfach ihre Station als Vice President einfach unglaublich viel Netzwerkpotenzial vorhanden ist. Und dann kommt es, wenn Leute zusammenkommen, die komplementär Netzwerk bringen. Und wir haben also mittlerweile zweistellige Anzahl an Leuten. Mein Büro ist in München, aber der Hauptsitz ist sozusagen Rosenheim. Wir haben noch Ableger in Österreich und eben in der Schweiz. Und wir haben unterschiedlichste Personen, die wir kennen. Wir betreiben das hauptberuflich. Und ich würde sagen, du kannst uns am ehesten vergleichen, ohne das vermessen zu interpretiert zu sehen, aber ein Stück weit als Business-Plattform, Business-Community. Es gibt keinen Clubraum bei uns. So wie es bei Airbnb oder Uber, die ja mal herangetreten sind, das Thema Vermittlung von Zimmern oder Taxi, einfach nicht selbst besitzen, sondern eben als Plattform damit umzugehen wissen. Und so sind wir mit unseren Partnern auf tollen Events. Und du wirst ja ab 1.1. jetzt noch viel häufiger dabei sein. Und das ist eine Mehrsäulenstrategie.
Ja, nee, also ich bin auch begeistert. Ich bin natürlich Rookie in dem ganzen Bereich Networking, weil klar, für uns war das bislang nicht so ein großes Thema. Habe aber auch gemerkt, dass es durchaus wichtig ist, wenn man es eben gut macht. Das war so mit mein größter Struggle. Ich will es machen, aber wenn, dann halt wirklich cool, offen, nicht so, wie vielleicht man es nicht machen sollte, weil das ist auch nicht meine Art und nicht unsere Art. Also wir wollten da wirklich diesen ähnlichen Gedanken, diese ähnlichen Werte transportieren, wie ihr es auch macht. Und ja, bin sehr froh, da jetzt dabei zu sein. Aber sag nochmal so ein paar Punkte, was sind denn so die Vorteile jetzt auch für Mitglieder bei euch, aber auch was ihr vielleicht anders macht als andere? Also weißt du da das?
Ich meine, nehmen wir mal die beiden, und das sind sogar einfach auch bekannte Unternehmen im Raum Nürnberg. Wir werden ja auch viele Hörer aus Nürnberg haben. Mhm. Jetzt ist der Vorstand von dem Unternehmen Wörl bei uns Mitglied, der CEO, CMO und die Frau vom Eigentümer. Dann hast du Unternehmen wie Design Offices, wo wir auch Kooperation, Membership haben, im letzten Jahr mit Design Offices 4 oder 5 Events gemacht haben, davon 3 im Raum München, einmal Nürnberg, einmal Hamburg, und mit Wörl 2 Events gemacht haben. Der Nick, der Geschäftsführer von den Nürnberg Falcons, ist dabei. Der von dir erwähnte Berti mit der Equity Protection Partner. Das sind alles gute Leute. Wir werden im Januar beim Nürnberger Unternehmerkongress wieder dabei sein als Partner. Dort haben wir letztes Jahr die Keynote-Speakerin Christine Theis gestellt. Also was machen wir? Es sind mehrere Säulen. Zunächst einmal der Faktor Mensch, das Netzwerk selbst. Du musst beim Premium Leaders Club PLC, den es seit 4,5 Jahren gibt, ich bin dort als Chief Commercial Officer seit 2,5 Jahren dabei, also habe sehr viel mit den Mitgliedern zu tun und dem Aufbau dessen, als auch der Kooperationen, wie zum Beispiel eben Wörl oder Design Offices. Und da ist es so, dass wir gute Leute so definieren, also das ist bitte nicht falsch zu verstehen, aber unsere Zielgruppe sind Unternehmer von einer gewissen Größenordnung, das sind roundabout 10 oder mehr Mitarbeiter oder 1 Million und mehr Umsatz. Es sind Geschäftsführer, primär Geschäftsführer, C-Level Managing Director oder zumindest Director Head of Ebene, wenn es ein Konzern ist. Stichwort Konzern, da ist ein Deutschlandchef von Lind Deutschland dabei, oder ein Vorstand von Sixt, dem Mobilitätsanbieter, Geschäftsführung, komplette Geschäftsführung von NIO, E-Mobilität, aber wir machen das bei den Membern von, ich sag mal, Hamburg bis Zürich oder ins Wallis, ja, vielleicht ländlichere Regionen, wo wir dann sagen, von Branche Green Technology bis Sportwagenausfahrt, von Tontaubenschießen bis Bayern München Fußball. Das heißt, diese Menschen bringen wir auf hochwertigen sogenannten Executive Summits zusammen. Das sind die Events, wo wir 25 bis 50 Leute zusammenbringen. Du warst ja auf 2 bisher dabei. Ich meine,
kommen noch ein paar jetzt demnächst hoffentlich. Aber
genau. Und hast dort ja auch gute Speaker erlebt. Einmal den Professor Dr. Christian Stummeyer.
Thema KI.
Ja. Zum Thema KI, renommierter Experte. Oder Dr. Georg Fraberger zum Thema Stress und Resilienz. Das sind Top-Experten, die wir vermitteln, auch als Redner, und die bei uns auftreten. Und das ist der zweite Aspekt, beziehungsweise der dritte. Das eine sind eben die Menschen, die dort zusammenkommen, eben Unternehmer, Geschäftsführer. Wer ist so jetzt nicht dabei? Es sind zum Beispiel Einzelcoaches oder zum Beispiel du bist operativ nicht mehr tätig, du bist dann im wohlverdienten Ruhestand. Da kannst du natürlich mit gutem Recht auch in anderen Business-Clubs dabei sein. Beim Premium Leaders Club musst du aktiv sein.
Und es ist auch ein exklusiverer Touch. Also jetzt im Vergleich zu auch vielleicht anderen Möglichkeiten, die es da gäbe, die man sich natürlich auch so anschaut. Das ist das, was mir auch sehr gefällt, ist der exklusivere Touch, dass ihr da schon Wert drauf legt, dass halt diese Werte geteilt werden. Ne? Also das ist, glaube ich, euch ganz wichtig. Und das merkt man auch. Also alle Leute, die da sind, auch die Gäste, die mitgebracht werden, wo ich ja auch mal einer war, man versteht sich. Also es gibt kaum Leute, mit denen man nicht gut ins Gespräch kommen kann, die nicht ähnliche Werte teilen. Das ist mir sehr positiv aufgefallen.
Genau, also uns geht's herzlichen Dank erstmal. Ich habe dir auch keine 10 Euro hier virtuell rübergereicht dafür.
Ehrlich gemeint.
Die Tatsache, dass es sehr empathische Menschen sind. Auch übrigens eine gute Durchmischung immer wieder mit Gästen. Wir wollen also alles nur keinen Clubraum mit Stammtischcharakter haben. Natürlich machen wir auch Afterwork-Formate, vor allem in Großstädten wie in München zum Beispiel, wo man keinen Speaker hat. Aber eben diese Durchmischung der Menschen, das macht's, glaube ich, aus. Und dann haben wir alle ein wichtiges Gut, das wir hier bereitstellen, Faktor Zeit. Und wenn du an so einem Abend dabei bist, dann willst du auch inspiriert werden. Das sind Aspekte, wo ich vorhin von Interaktion spreche, wo Weiterbildung, wo Inspiration, wo Wissen Teil dessen ist. Und ja, wir machen das natürlich auch mit Events, die Spaß machen dürfen. Das heißt also, die Executive Summits sind die klassischen Business Events. Wir haben im letzten Jahr 137 Events zusammengebracht mit 2550 Personen. Dieses Jahr haben wir ein paar runtergeschraubt, aber weil wir noch mehr Wert auf bestimmte Formate gelegt haben und landen bei 121 Events mit 3600 Teilnehmern. Wir machen das also sozusagen strukturiert mit einem auch DSVGO-compliant Prozess, wo die Leute dann im Nachgang auch wissen, wer war denn da. Wir haben eine Vorstellungsrunde und auf unterschiedlichsten Formaten. Und ja, da ist auch Hahnenkammrennen in Kitzbühel dabei. Da ist das Sommerfest bei den Bavaria Studios dabei. Da sind 3 Oktoberfest-Events dabei. Da sind Allianz Arena mit Do und Co. Catering dabei. Solche Geschichten sind auch dabei, natürlich. Aber in erster Linie kommen Unternehmer zusammen, um andere Unternehmer oder Manager kennenzulernen. Sonst würde ein, zum Beispiel bei uns im Beirat, Präsident des Deutschen Skiverbandes, der ist unser Member, der würde dann sagen, ah Mensch, treffe ich immer gute Leute und es soll auch so bleiben. Und das sind über 500 sind wir mittlerweile. Wir haben in 36 Städten interagiert. Wir machen das branchenübergreifend. Werden sicherlich 4-5 Mal nächstes Mal in Nürnberg wieder sein. Wir sind sehr viel in Bayern unterwegs. Aber wir sind auch 4-5 Mal in Hamburg. Wir werden in Berlin sein, wieder NRW, Oberösterreich, in der Schweiz sehr viel auch in der Schweiz unterwegs. Und aus allen Branchen, sag ich mal.
Ja, das ist auch das Schöne, was man eben sieht, ne? Da kommen Leute zusammen, die einen haben wirklich mit haptischen Produkten zu tun, dann wir eher so als Dienstleister, ne, Consulting-Themen. So eine coole Ansammlung an Personen, die alle aber irgendwie trotzdem die gleichen Probleme haben, die gleichen Ideen und die gleichen Werte. Ne? Das ist ähnlich wie im Podcast ja auch.
Genau, und du hast ja beim letzten Mal zum Thema Stress, betrifft uns alle.
Klar.
Davor das Mal hast du zum Thema KI, viele, da geht's um das Thema auch Mindset. Es gibt das Thema Nachhaltigkeit. Häufig auch bei uns im Network die Personen des öffentlichen Lebens, die dann aber nicht darüber erzählen, wie viel Goldmedaillen sie hatten. Wir zum Beispiel Christian Schenk in Berlin und andere, die oder Thomas Lurz hatten wir, ist in der Open Water Swimming Disziplin, hatten wir einfach inspirierenden Vortrag, der ist ja auch HR-Leiter bei S. Oliver. Das sind Leute, die im Management was gerissen haben oder reißen und dann auch im Sport, aber sie erzählen auch über ihre Hürden, die sie meistern mussten. Der Skistar Marc Girardelli zum Beispiel, der hat natürlich tolle Erfolge, aber er erzählt auch sehr viel und der ist auch Experte bei uns, was er auch überwinden musste, um wieder dahin zu kommen, wo er mal war. Also Wissenstransfer ist wichtig und das ist eben inspirierend. Und wir machen das auch mit einem Marktplatz für Unternehmer. Es gibt Vorteilswelten, wo unsere Partner, sei es Bogner oder Alpenherz, die machen Trachten, oder Enzo Escobar, er macht Hoodies, der Fabio Di Salvo, wo wir da mit denen PLC-Wear mit reinbringen, wo man tatsächlich auch den Membern was zurückgibt. Und das Gleiche kann mit Hotels der Fall sein. Wir sind stolz darauf, dass zum Beispiel in der Schweiz Unternehmen wie Globus mit uns zusammenarbeiten oder The Dolder Grand, namhafte Brands, über 70 Kooperationspartner, die bringen dann Deals in ihre Vorteilswelt ein und gibt viel zu erzählen, aber in Zukunft wird auch ein Schwerpunkt sein mit Masterclasses, mit vielen Themen, die sozusagen das ganze Thema Wissen transportieren online, da unabhängig deines Standorts sozusagen Networking auch virtuell begleiten.
Und nimm uns jetzt dann zum Abschluss vielleicht nochmal kurz mit, wie wird's für dich persönlich weitergehen? Also wo siehst du dich so in den nächsten 10, 15, 20 Jahren beruflich? Ist es der PLC? Und wenn ja, wie passt das auch zusammen? Also was ist vielleicht PLCs Ausrichtung für die nächsten Jahre?
Der PLC wird, wir gehen immer in die Ausrichtung einer Plattform. Wir haben viele tolle Leute bei uns im Netzwerk, zum Beispiel die Personen, die in der Gastronomie unterwegs sind, die uns auch zeigen, wie man in Systemen wächst. Das heißt also, dass eine Veranstaltung, ein Format des PLCs hier funktioniert, muss auch irgendwo ganz woanders funktionieren, auch wenn wir weiter internationalisieren. Sicherlich stärken wir jetzt erstmal weiterhin die Region Dach. Da gilt es mit unseren Chaptern, das sind auch neben unseren Beiräten wichtige Repräsentanten. Das ist auch sozusagen mein Schwerpunkt, wo wir neben des Wachstums, aber im Übrigen auch gar nicht Wachstum um jeden Preis. Wir rennen sicherlich nicht Personen hinterher. Wir wollen, dass das auch viel über Empfehlungen geht. Und mein Leben wird immer so bleiben, dass ich mit persönlichen Beziehungen, wie du es ja schon erlebt hast, jetzt als wir in der ersten Hälfte des Podcasts, ich arbeite gern mit Menschen, jetzt gerade wieder auch mit tollen Menschen zusammen, die auch was Tolles begleitet haben. Vielleicht, weißt du, treffen wir uns hier beim Podcast in ein, zwei Jahren wieder und dann werde ich sagen, hey, weißt du noch, lieber Berti, dein Podcast und jetzt musste ich mich echt nochmal anstellen, lange Schlange stehen und dann bin ich froh, dass du mich noch kennst.
Da haben wir auf jeden Fall einen Platz frei, dafür werde ich sorgen.
Das weiß ich so sehr oder zu so. Schätzen. Ja.
Schön. Rami, vielen Dank für die Einblicke. Schön, dass du dabei warst. Und ich bin sicher, da war für viele Leute was Cooles dabei. Danke dir.
Ich danke dir auch und bin wirklich immer gerne wieder hier. Und jetzt freuen wir uns auf alles, was kommt. Also herzlichen Dank nochmal für die Zeit auch mit dir.
So, das war die Folge mit Rami Nasser. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn dem so war, kommentiert fleißig und erzählt auch euren Business- und Nicht-Business-Freunden von diesem Podcast. Bin sicher, da ist für jeden was dabei. Wenn ihr mehr zu Rami und zum PLC erfahren möchtet, verlinken wir euch entsprechendes in der Beschreibung. Genauso wie zu uns und zu unserem Paper, das ihr hoffentlich schon fleißig gelesen habt zum Thema exklusives Wealth Management für Unternehmer und Selbstständige. Dann sage ich danke für dieses Mal und bis zum nächsten Mal. Euer Berti.